Kandidat Nawrocki vor gut einer Woche die Präsidentenwahl gewonnen hat. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert. Aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-jährige Amokläufer hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend hat er Suizid begangen. In Los Angeles haben die Behörden wegen der anhaltenden Proteste eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahme erstreckt sich auf einen kleinen Teil der Innenstadt, wie die Bürgermeisterin der US-Metropole Bass mitgeteilt hat. Seit Tagen gibt es in Los Angeles Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump. Vereinzelt gab es dabei Ausschreitungen und Plünderungen. Trump hat daraufhin gegen den Willen der kalifornischen Regionalregierung tausende Soldaten der Nationalgarde dorthin beordert. Führende Sozialdemokraten fordern von ihrer Partei eine andere Außen- und Sicherheitspolitik. Unter anderem Ex-SPD-Fraktionschef Mützenich und der Außenpolitiker Stegner kritisieren in einem Grundsatzpapier die Bundesregierung und die eigene Parteispitze. Die Autoren regen unter anderem an, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Neue US-amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren, lehnen sie ab. Die aktuell geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben sei irrational. Es gebe dafür keine sicherheitspolitische Begründung, heißt es in dem Papier. Berlin und Prag feiern heute 30 Jahre Städtepartnerschaft. Aus diesem Anlass empfängt Berlins regierender Bürgermeister Wegner am Mittag den Prager Bürgermeister Svoboda. Schon vor dem Treffen lobten beide die enge Verbundenheit zwischen der deutschen und der tschechischen Hauptstadt. Angela Ulrich, RBB 24 Landespolitik.
Es gäbe einen Austausch in der Kultur, zwischen den Universitäten und auch in den Bereichen Sicherheit und Krisenmanagement. Auch ein Garten spielt bei dieser Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Prag eine Rolle, der Comeniusgarten in Neukölln. Wegner und Svoboda sind schon länger Schirmherren dieses Gartens, der an böhmische Flüchtlinge in Neukölln erinnern soll. Mit der Gründung einer gleichnamigen Stiftung wollen Wegner und Svoboda dafür sorgen, dass der Comeniusgarten langfristig bestehen bleibt. Sie besuchen den Neuköllner Garten gemeinsam am Nachmittag. Berlin hat derzeit 19 Städtepartnerschaften, wobei die mit Moskau ruht.
Immer mehr Berliner Kinder können gut schwimmen. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die der Senat auf eine Anfrage der Linken vorgestellt hat. Demnach ist die Zahl der Drittklässler, die ein Schwimmabzeichen wie Seepferdchen oder Bronze haben, in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Schuljahr 2023/24 hatte laut Senat nur noch ein Viertel der Drittklässler kein Schwimmerabzeichen. In den Schuljahren davor lagen die Zahlen deutlich höher, auch wegen des mangelnden Schwimmunterrichts während der Corona-Pandemie. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch stark bewölkt Richtung Oder und Neiße, letzte Schauer, später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin Steglitz 13 Grad und in Adlershof 14, in Dahme 12 und in Rudersdorf 15 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. mit Imke Griebsch.
Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie zuhören. Auf in den Süden mit Mendelssohns italienischer Sinfonie.
Thank you.
aus der italienischen Sinfonie, also der Sinfonie Nummer 4 in A-Dur von Felix Mendelssohn Bartholdy, haben wir den Saltarello gehört. Das ist ein italienischer Tanz, der besonders im Süden beliebt ist. Das ist der 4. Satz aus der Sinfonie. Wir haben eine Aufnahme mit Le Concert des Nations und der Jordi Savall gehört. Auf 2 Highlights dieser Sendung möchte ich Sie jetzt schon mal aufmerksam machen. Zum einen auf das musikalische Kalenderblatt gegen 10.40 Uhr. Da erfahren Sie nämlich, wer Johannes Brahms als Babysitter engagiert hat. Und kurz nach 12 wird unser Kritiker Kaius Kaiser das neue Album des 29-jährigen finnischen Dirigenten und Shootingstars Klaus Mäkelä rezensieren. Darauf sind die Symphonie Fantastique von Hector Berlioz und La Valse von Maurice Ravel zu hören. Barockmusik eines gebürtigen Hallensers, der nach London abgewandert ist, steht jetzt auf dem Programm. Aus Georg Friedrich Händels Wassermusik, Suite Nummer 1, hören wir 3 Sätze. drei Sätze aus der Wassermusik-Suite Nummer 1 in F-Dur von Georg Friedrich Händel haben wir hier gehört. Hornpipe, dann ein Satz ohne Bezeichnung und dann eine Variante à la Hornpipe. Eine Aufnahme mit Les Musiciens de Louvre Grenoble unter Marc Minkowski. Berlin und Paris in den 1920ern, ein kreativer Taumel zwischen Jazzclubs, Kabarettbühnen und der Ahnung kommender Katastrophen. Ja, genau dort verortet der belgische Pianist Florian Noack sein neues Album Tales of the Jazz Age. Mit Originalkompositionen und Transkriptionen bringt er den Sound dieser fiebrigen Zeit aufs Klavier. Hören wir aus Florian Noacks neuem Album drei Musical Songs von George Gershwin in Noacks eigener Bearbeitung für Klavier. Die drei Stücke heißen What Causes That, How Long Has This Been Going On und Slap That Bass. Musik vom Album Tales of the Jazz Age, dem neuen Album des belgischen Pianisten Florian Noack. Und wir haben hier drei Transkriptionen von Musical-Songs gehört von George Gershwin, die Florian Noack selbst angefertigt hat.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Łukasz Tomaszewski. Hallo Łukasz.
Hallo.
Ja, Sie haben es in den Nachrichten gehört. Gestern überzog Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen- und Drohnenangriffen. Dabei ist auch eine wichtige Kirche beschädigt worden.
Bei einem russischen Raketenangriff ist nach Angaben des ukrainischen Kulturministeriums auch die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Kiewer Sophienkathedrale beschädigt worden. Die Druckwelle habe gestern ein Stück Gesims der Außenfassade zerstört. Glücklicherweise gäbe es keine Schäden im Inneren dieses Sakralbaus aus dem 11. Jahrhundert. Die Sophienkathedrale im Stadtzentrum gilt als der bedeutendste Sakralbau Kiews. Kulturminister Mikola Tot Chikisi, der schrieb auf Facebook, die Kathedrale, die symbolisiert die Geburt unserer Staatlichkeit, die Seele der gesamten Ukraine. Heute ist die Sophienkathedrale ein staatliches Museum. Die UNESCO nahm den Bau 1990 bereits gemeinsam mit dem Kiewer Höhlenkloster in ihre Welterbe-Liste auf und seit 2023 sind diese beiden Bauten wegen des Krieges als gefährdet eingestuft. Seit dem vollumfänglichen Überfall Russlands auf die Ukraine sind rund 600 Kirchen beschädigt oder zerstört worden.
Heute ist Weltspieltag. Vor 26 Jahren wurde dieser Aktionstag ins Leben gerufen mit dem Ziel, den Spaß am Spielen zu fördern.
Das Durchschnittsalter für Brettspiele beträgt derzeit 37 Jahre und ständig drängen neue Spiele auf den Markt, egal ob jetzt analog oder in digitaler Form. Aber warum wir Menschen überhaupt spielen, das weiß am besten wohl Jens Junge. Er ist nämlich Spieleforscher am Institut für Ludologie an der Berlin University of Applied Science und ist davon überzeugt, dass das Spielen unsere Gesundheit fördert. Er war heute zu Gast bei uns hier in Radio 3.
Menschen sind eben soziale Wesen, wie wir haben Widerstände, Konflikte. Und gerade in dieser Zeit ist es halt hier und da sehr kritisch, was wir uns ja gesellschaftlich angucken können. Und dort im Spiel Dinge neu auszuverhandeln, dort zu merken, ich habe doch eine Möglichkeit und kann mit anderen bestimmte politische Themen durchspielen. Außerdem eben dieses Gemeinschaftsgefühl im Spiel zu erleben, das sorgt halt auch für einfach ein Wohlfühlgefühl.
Das Gespräch können Sie noch bei uns im Netz nachhören unter radio3.de oder auch in unserer Radio 3 App.
In Deutschland sagt man Film ab. In den USA Action und in Italien Ciak si gira. Und das ist der Titel eines Open-Air-Filmfestivals in der italienischen Botschaft Berlin. Heute geht's los mit dem Film Il Treno dei Bambini, also ein Zug voller, ja, eigentlich Kinder auf Italienisch, aber die deutsche Übersetzung heißt dann wohl Hoffnung.
Ganz genau. Als Special Guest ist geladen übrigens der deutsche Starregisseur Volker Schlöndorff. Das Ganze im wunderschönen Garten der italienischen Botschaft und auch noch umsonst. Also allein diese drei Dinge, die würden mich ja schon wirklich überzeugen, hinzugehen. Ins Botschaftsviertel im Tiergarten. Aber gezeigt wird auch noch dieser wirklich tolle Film, ein Zug voller Hoffnung oder Il Treno dei Bambini, wie er im Original heißt.
Und worum geht's in diesem Film?
Amerigo ist 7 Jahre alt und hat Neapel und seine Mutter Antonetta noch nie verlassen. Seine Welt, die besteht aus der harten Straße und Armut und wird sich jedoch bald ändern an Bord eines Zuges, nämlich dieses Zug des Glücks, wie sie damals genannt werden, wird er von der Kommunistischen Partei zusammen mit hunderten anderer Kinder in den Winter nach Norditalien gebracht. Dort landet er in den Händen der jungen Frau Derna, die ihn aufnimmt und sich wirklich rührend um ihn kümmert. Und an ihrer Seite gewinnt dann Americo die Erkenntnis, hier im reichen Norden, da kann ich Geige spielen, da kann ich zur Schule gehen, später vielleicht Karriere machen. Und im armen Süden bei meiner leiblichen Mutter habe ich all das nicht. Das ist natürlich eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, aus der er dann seine Konsequenzen zieht. Es ist wirklich ein epischer und ergreifender Film, Elend, aber eben auch diese Großzügigkeit des Nachkriegsitaliens, gesehen durch die Augen eines Kindes, das eben zwischen zwei Müttern hin und her gerissen ist. Und in den folgenden Tagen, da stehen auch noch andere wirklich tolle Filme in italienischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln auf dem Programm. Man muss sich vorher allerdings anmelden online. Eintritt ist wie gesagt umsonst, das Programm geht noch bis Ende Juni.
Und die Botschaft und das italienische Kulturinstitut, die finden Sie in der Hildebrandstraße 2 in Berlin Tiergarten. Und wie gesagt, bitte vorher online anmelden, 20.30 Uhr geht's los. Danke, Vukas.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Barockoper aus Bella Italia. In ganz Europa sang man um 1770 Italienisch. Der Brite Charles Burney hat das damals erkundet. Bei den Musikfestspielen Potsdam Sans Souci folgt der Countertenor Max Emanuel Sensic Burneys Reiseroute nach, indem er Arien singt aus der italienischen Oper. Von Vivaldi über Händel bis hin zu Georg Christoph Wagenseil. Dr. Burneys Reiseführer. Eröffnungskonzert der Musikfestspiele Potsdam Sans Souci mit Max Emanuel Sensic und der Flötistin Laura Quesada. Es spielt das Och Orchestra aus Katowice unter der Leitung der Violinsolistin Martina Pastuschka. Am Freitag um 20 Uhr in der Friedenskirche Sans Souci und live hier auf Radio 3, wie es euch gefällt. Thank you.
Musik von dem polnischen Komponisten Józef Krogulski haben wir gehört. Dieser Komponist war auch Pianist und Dirigent und ein Zeitgenosse von Frédéric Chopin. Aus seinem Oktett in D-Moll haben wir den Finalsatz gehört und der hat die Satzbezeichnung Alla Bohemienne, Allegro Vivace. Und hier hat ein Ensemble um den Pianisten Nelson Görner und der Geigerin Lena Neudauer gespielt. In unserem musikalischen Kalenderblatt geht es heute um ein Ereignis im Leben der Familie Clara und Robert Schumann. Und auch Johannes Brahms spielt da eine Rolle.
Düsseldorf, 11. Juni 1854. Clara Schumann bringt ihr achtes Kind zur Welt. Nach einer anstrengenden Schwangerschaft, in der sie nächtelang wach lag und sich Sorgen machte um ihren Mann Robert. Sie wollte es nicht wahrhaben, doch nun herrscht Gewissheit. Robert ist psychisch krank. Clara hält das letzte gemeinsame Kind im Arm. Es ist Robert wie aus dem Gesicht geschnitten, findet sie, und ausgesprochen kräftig. Und es gibt nichts, was sie sich sehnlicher wünscht, als Robert den kleinen Schreihals zu zeigen. Seit März ist er in einer privaten Klinik in Endenich untergebracht, komplett isoliert von Freunden und Familie. Das Besuchsverbot wäre nur zu seinem Besten, erklärt der Arzt Dr. Richards. Penibel führt er Tagebuch über Roberts Zustand.
Er scheint wieder Gehörtäuschungen zu haben. Es ist ein Zittern und Beben, mitunter auch stoßweise Erschütterungen.
Dämonen und wilde Tiere suchen Robert in seinem Kopf heim, aber davon erfährt Clara vorerst nichts. Wenige Wochen nach der Geburt schreibt sie an die Klinik.
Recht inständig bitte ich Sie, sobald es zulässig ist, dass ich ihm einmal schreibe und Sie es mich wissen lassen, sobald ein Besuch ohne Nachteil für ihn stattfinden kann.
Nachdem Clara keine Bewilligung erhält, bringt sie ihr Leben in Düsseldorf in halbwegs normale Bahnen. Ihre Mutter kommt aus Berlin und unterstützt sie. Johannes Brahms sucht sich ein Zimmer in ihrer Nachbarschaft, spielt oft mit den anderen Kindern der Schumanns. Er springt auch zum Babysitten ein, als Clara wieder Konzerte gibt. Clara muss Geld verdienen. Die finanziellen Rücklagen schrumpfen, die Pensionate für die Töchter sowie der Aufenthalt von Robert in der Klinik verschlingen Unsummen. Außerdem hilft ihr die Musik als seelische Stütze. So vergehen insgesamt 10 Monate, bis sich Clara und Robert wiedersehen, ohne Baby. Aber Clara schenkt ihm eine Fotografie der Kinder, auf dem auch der kleine pausbäckige Felix zu sehen ist, benannt nach dem früh verstorbenen Freund der Familie, Felix Mendelssohn Bartholdy. Taufpate des Kindes ist Johannes Brahms. Das Bild steht bis zu Robert Schumanns Tod auf seinem Nachtkästchen.
Johannes Brahms war also Taufpate und Babysitter des kleinen Felix, dem 8. Kind von Clara Schumann. Das war ein musikalisches Kalenderblatt von Sylvia Schreiber. Und weiter geht es mit Musik von Johannes Brahms. Wir hören den ersten Satz aus seiner Serenade Nummer 1 in D-Dur.
Thank you.
Aus der Serenade Nummer 1 in D-Dur von Johannes Brahms hat das Gewandhausorchester unter der Leitung von Ricardo Chailly den ersten Satz Allegro Molto gespielt. Und jetzt haben wir noch Musik eines venezianischen Barockkomponisten Martino Pesenti, gespielt von den Suonatori della Gioiosa Marca.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Zum Abschluss der Konzertsaison, ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker. Weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal. Am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
11 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In Polen hat die Parlamentssitzung begonnen, in deren Verlauf Premierminister Tusk die Vertrauensfrage stellen wird. Tusk reagiert damit darauf, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Der Premierminister geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen wird. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert. Aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die in Spanien bereits im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Wie in Kalifornien soll auch im US-Bundesstaat Texas bei Protesten die Nationalgarde eingesetzt werden. Das hat der republikanische Gouverneur Abbott angekündigt. Heute und am Wochenende sind in Texas Demonstrationen gegen die harte Migrationspolitik von Präsident Trump geplant. Angefangen haben die Proteste in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Vereinzelt kam es dabei zu Plünderungen und Ausschreitungen. Trump hat daraufhin die Nationalgarde in die Stadt beordert. US-Korrespondentin Nina Barth.
Trump hat 4000 Soldaten der Nationalgarde und rund 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles entsandt, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom. Der Einsatz der Soldaten ist für bis zu 60 Tage geplant, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Nach Angaben des Ministeriums wird er mehr als 130 Millionen Dollar kosten. Donald Trump erklärte, die Soldaten blieben so lange in der Stadt, bis es keine Gefahr mehr gebe.
Führende Sozialdemokraten fordern von ihrer Partei eine andere Außen- und Sicherheitspolitik. Unter anderem Ex-SPD-Vorsitzender